Willkommen zu Steuern, Wirtschaft, Recht, dem Steuerrechtspodcast. Mein Name ist Marco Nowokmet und ich darf Sie beim neuen Podcast-Format des Linde Verlags begrüßen. Der Podcast besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werde ich einen ganz kurzen Überblick über die interessantesten Zeitschriftenbeiträge des Linde Verlags geben. Im zweiten Teil folgen Interviews mit Experten zu tagesaktuellen Themen. Die Interviews werden abwechselnd von Stefan Mehnhofer, Patrick Stummer und Angela Stöger-Frank geführt. Zu den News. Wirtshauspaket. Die Bundesregierung hat ein Bündel an Steuererleichterungen vorgestellt, die die Gastronomie in Summe um 500 Millionen Euro entlasten sollen. Teile wie die Halbierung der Umsatzsteuer auf alkoholfreie Getränke auf 10% gelten nur im zweiten Halbjahr 2020. Andere wie die ausgeweitete Pauschalierung sollen dauerhaft gelten. Paulitsch Law beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit dem Einsatz von Videotechnologie im Gerichtssaal. Seit 6.5.2020 sind neue gesetzliche Bestimmungen in Kraft, die Regeln, wie Gerichtsverfahren in Zivilrechtssachen zu Zeiten der Corona-Pandemie durchzuführen sind. Noch ein Beitrag von Paulitsch Law. Das Strafrecht in Zeiten einer Pandemie. Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen? Lansky, Gansker und Partner bieten ein FAQ zu Zustellungen in Zeiten von Corona. Aufgrund der Corona-Krise wurde der Betrieb der Gerichte und der Verwaltungsbehörden auf einen Notbetrieb eingeschränkt, jedoch nicht zur Gänze eingestellt, sodass die Zustellung von Dokumenten weiterhin erforderlich ist. Lesen Sie die Beiträge unter lindemedia.at. Hören Sie nun das Interview von Patrick Stummer mit Dr. Alexander Scheuwimmer.
Freut mich ganz besonders, heute den Präsidenten des Juristenverbandes, Herrn Dr. Scheuwimmer, bei mir im Studio begrüßen zu dürfen.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Die erste Folge des Law Talks, wir sind aktuell. Uns geht es um die Person Dr. Scheuwimmer, um die bisherigen Erfolge, um die Ausblicke und zum Schluss werden wir uns auch noch den Juristenball im Detail anschauen. Sehr geehrter Dr. Scheuwimmer, Sie sind Rechtsanwalt, Präsident des Juristenverbands und Haubengastronom. Ein breites Spektrum an Tätigkeiten. Aber Ihr Fokus liegt nach wie vor auf der klassischen Juristerei. Ihre Spezialisierung im Bank- und Finanzmarktrecht ist für uns alle augenscheinlich. Sie sind ein großer Name auch in dem Bereich. Und Theo Legal, Ihre Kanzlei, über die wir später noch reden werden, hat sich schon einen sehr, sehr großen Namen gemacht. Ich möchte bei der ersten Frage einmal ganz zurückgehen zu den Anfängen und Sie fragen, warum haben Sie sich für ein juristisches Studium entschieden?
Also vielleicht kann ich da gleich einen Hinweis auf mein Alter geben. Es war nicht die Fernsehserie Ally McBeal. Es war eigentlich etwas relativ Banales. Meine Schule hat damals ein Praktikum, eine Berufsschnupperwoche angeboten. Das war im zarten Alter von 13 Jahren. Und damals habe ich mich eben für eine Rechtsanwaltskanzlei entschieden. Das war der Kollege Dr. Zörer. Ich habe dort, es waren 5 Arbeitstage verbracht und es war irgendwie ein sehr prägendes Erlebnis für mich, das mich dann bei der Anwaltei behalten hat. Ja. Und ich habe es dann sehr, sehr zielstrebig verfolgt. Also ich habe nur sehr wenige Abstecher links und rechts gemacht, bis auf die vorhin erwähnten Abstecher in den jüngsten Jahren und bin dem dann treu geblieben. Ja.
Das heißt, es war eigentlich die Liebe auf den ersten Blick bei der Berufswahl.
Ja, genau, das kann man so sagen.
Es geht vielen Juristen so. Jurist ist man oder ist man nicht? Ich glaube, das ist so eine Lebensentscheidung, die ganz früh getroffen wird, dass man sich entweder denkt, ich möchte alles wissen, ich möchte Menschen Rechtstipps geben, oder es fasziniert einen einfach total.
Ja, ich glaube, das ist durchaus vielschichtig. Die Juristerei ist ja, anders als viele behaupten, eine breite Wissenschaft, eine Wissenschaft, in der man sehr viele verschiedene Fähigkeiten an den Tag legen muss, um erfolgreich zu sein. Und ja, das ist sicherlich ein wesentlicher Teil des Reizes. Mhm.
Sie sprechen von den vielen Fähigkeiten, die man braucht. Nun ist die Anwaltsbranche ja eine sehr umkämpfte. Gerade in Österreich haben wir sehr viele hochqualifizierte Anwälte, größere Kanzleien, kleinere Kanzleien. Auf den ersten Blick ist also der Rechtsanwaltsberuf ein ganz, ganz schwieriger. Mhm. Aber er ist immer noch der klassische juristische Beruf. Sich am Markt zu etablieren, ist aber speziell für jüngere Menschen gar nicht so leicht. Man stellt sich immer die Frage, große Kanzlei, kleine Kanzlei, welches Rechtsgebiet, wo kann man vielleicht in der Zukunft noch Geld verdienen? Sie haben gesagt, dass Ihr Wunsch, Ihr Berufswunsch relativ schnell der Anwaltsberuf war. Würden Sie auch jetzt noch sagen, wo Sie den umkämpften Markt kennen, dass es Ihr Traumberuf ist?
Ja, das kann ich schon immer noch mit gutem Gewissen sagen. Sie haben natürlich recht, dass es ist sicherlich eine andere Welt als noch vor vielleicht 30 Jahren, wo man nur sein Schild raushängen musste und die Mandanten sind von selbst gekommen. Diese Zeiten sind definitiv und endgültig vorbei. Aber nichtsdestotrotz, nur weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben, möchte ich niemanden, dem die Juristerei gefällt, vom Anwaltsberuf abraten. Also so weit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Es ist sicherlich immer noch ein sehr anstrebenswerter Beruf. Ja.
Ein sehr erstrebenswerter, ein sehr spannender Beruf. Und vor allem hat, glaube ich, auch die Berufswahl und die spätere Ausgestaltung des Berufes sehr viel mit Strategie zu tun. Wenn ich bei Ihnen auf Ihren Werdegang schaue, Sie waren zunächst bei einer sehr großen, renommierten Wirtschaftskanzlei, haben dann im Jahr 2017 den Entschluss gewagt, eine eigene Kanzlei zu gründen. Und mit Theo Legal sind Sie sehr, sehr spezialisiert. Darauf kommen wir später noch. Würden Sie aus der heutigen Perspektive sagen, dass der Schritt sehr gewagt war? Und wie lange haben Sie diesen Schritt vorbereitet?
Ich würde gerne behaupten, dass es ein total gewagter Schritt von mir war und dass ich ein irrsinnig mutiger Unternehmer bin, aber das wäre wahrscheinlich nicht die volle Wahrheit. Also Sie werden es wahrscheinlich im Zuge Ihrer Recherchen gesehen und gelesen haben. Ich habe einen sehr speziellen USP. Ich bin der einzige japanischstämmige Rechtsanwalt in Österreich. Und das hat mir, um ganz ehrlich zu sein, natürlich schon eine gewisse Selbstsicherheit gegeben. Die klassischen Existenzängste, die Berufskollegen vielleicht in ihren ersten Jahren haben, die hatte ich dankenswerterweise nicht.
Das stimmt, Sie haben den großen Vorteil, dass Sie japanische Wurzeln haben, dass Sie Japanisch sprechen, dass Sie auch in Japan Ihren postgradualen Titel erworben haben. Ihre Kanzlei bietet neben dem klassischen Bank- und Finanzmarktrecht ja auch einen Japan Desk an und einen China Desk. Und Sie können von sich behaupten, dass große japanische Konzerne wie NEC, wie Honda, auch die All Nippon Airways, die Sie damals in Österreich etabliert haben, zu Ihren Kunden zählen. Was macht Sie so speziell, dass auch große Konzerne Ihre Klienten werden?
Ja, auch hier gilt wieder, ich würde natürlich gerne behaupten, dass es ausschließlich meine juristischen Fähigkeiten wären, aber wie gesagt, ich bin so ehrlich, das ist es nicht alleine. Ein guter Jurist zu sein gehört dazu, aber die Wahrheit ist, das wird von den Mandanten zumindest diesen Kalibers vorausgesetzt. Ohne dem kommen wir überhaupt nicht ins Gespräch. Die volle Wahrheit ist, dass meine Japanischstämmigkeit natürlich sehr, sehr viel geholfen hat. Die Spezialisierung auf das Bank- und Finanzrecht ist in Wirklichkeit ein davon ganz unabhängiges zweites Standbein meiner Kanzlei. Die japanischen Mandanten, wo Sie derzeit da auch jetzt einige Beispiele genannt haben, das sind in Wirklichkeit ein davon unabhängiges Standbein.
Aber generell sehr spannend, wie Sie es aufgebaut haben, den Weg zu gehen von der renommierten großen Kanzlei in die richtige Selbstständigkeit. Nun merkt man ja am österreichischen Markt, dass diesen Schritt mehrere machen. Die beginnen bei großen Einheiten und spezialisieren sich dann und gründen eigene Kanzleien. Welchen Tipp würden Sie den Jungjuristinnen und Jungjuristen geben, damit diese ihren Weg später gehen können? Was ist zu beachten? Welche No-Gos gibt es? Was gibt es da für Tipps?
Also ich glaube, das Finden des eigenen USPs ist ganz, ganz entscheidend. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, die Zeiten, wo man nur sein Schild raushängen brauchte und dann sind die Mandanten von selbst gekommen, die sind eben vorbei. Man muss irgendetwas haben, mit dem man aus der Menge hervorsticht. In meinem Fall waren es eben die Kenntnisse der japanischen Kultur und Sprache. Aber das kann auch etwas ganz, ganz anderes sein. Es kann eine Fachspezialisierung sein, es kann ein Zugang zu einer bestimmten Branche sein. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Man sollte sich da überhaupt nicht zu sehr von irgendwelchen Idolen oder so zu sehr beeinflussen lassen. Das kann oder das sollte das sein, was einem persönlich besonders liegt, aber hoffentlich auch einen gewissen Vorteil gegenüber der Konkurrenz bietet.
Wie viel Strategie, glauben Sie, ist wirklich dahinter in der Ausgestaltung seines Anwaltsberufs?
Quantifizieren, glaube ich, kann man das gar nicht. Quantifizieren, glaube ich, ist nicht möglich. Es sollte schon noch ein bisschen auch eine Herzentscheidung, wenn Sie so möchten, sein. Es sollte schon noch eine gewisse Passion dabei sein. Das ist ein gewisser Zielkonflikt natürlich. Bei einem ITler ist das völlig etabliert und anerkannt, dass der sich die Nächte um die Ohren schlägt vor seinem PC. Beim Sportler ist das überhaupt kein Thema, beim Künstler total anerkannt. Beim Rechtsanwalt wird das irgendwie komisch beäugt. Da wird so getan, als wäre das total seltsam, wenn der Juristerei zu seiner Passion macht. Mhm. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es aber überhaupt nichts anderes als eben bei einem ITler oder Künstler oder Sportler. Man muss da schon noch ein bisschen mit nicht nur Hirn, sondern auch Herz dabei sein.
Absolut. Wenn das Herz dabei ist, macht man seinen Job gern und dann macht man ihn auch gut.
So ist es.
Und das merken die Mandanten, wenn man dann nicht zu schnell aufgibt als Anwalt, sondern wirklich versucht, das Maximum rauszuholen.
Ganz genau.
Und wirklich tief in die Materie reinzukommen.
So ist es, ja.
Nun sind Sie als Jurist ja in gewisser Weise ein Sonderfall im positiven Sinn, weil Sie jemand sind, der für klare Worte steht. Ich möchte jetzt ganz kurz Charles de Gaulle zitieren, der einst gesagt hat, die 10 Gebote sind deswegen so kurz und logisch, weil sie ohne die Mitwirkung von Juristen zustande gekommen sind.
Yeah.
Wir Juristen haben leider den Ruf, dass wir aus einer Mücke einen Elefanten machen,
yeah,
aus einer ganz einfachen Agenda ein kompliziertes Konstrukt bauen. Entspricht dies wirklich der Wahrheit oder hat sich der Anwaltsberuf mittlerweile schon so gewandelt, dass die Anwälte auch klar, knackig und logisch sind?
Sie sprechen ja natürlich ein sehr sensibles Thema an, denn die anwaltliche Leistung als Dienstleistung muss wie jede andere Dienstleistung verkauft werden. Mhm. Und dafür ist eine klare Sprache, Präzision, konzise Arbeitsergebnisse und nicht viele hunderte Seiten dicke Gutachten, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also das kann man gar nicht genug betonen. Das ist auch eine Sache, die ich meinen Konzipienten und juristischen Mitarbeitern versuche immer einzubläuen. Es ist wirklich von enormer Wichtigkeit, dass man sich am Ende des Tages klar ausdrücken kann, dass man dem Mandanten klar machen kann, was ist jetzt wirklich das Thema. Mhm. Das sollte aber nicht ausschließen, dass man nichtdestotrotz auch ins Detail geht und dort dann vielleicht irgendwelche exotischen Analogien ziehen kann, vielleicht irgendwelche schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Judikate ausgräbt, all diese klassischen juristischen Arbeiten. Die Kunst liegt wahrscheinlich darin, dass man das eine wie auch das andere beherrscht. Man muss irgendwelche exotischen Archive auch begehen können und dort lustige Dinge finden können, aber dann daraus ein lesbares, verständliches Arbeitsergebnis fabrizieren können. Beides wäre eben ideal.
Das wäre der absolute Idealfall.
Das wäre der Idealfall.
Nun sind wir ja schon ein bisschen tiefer in der Materie drin. Die nächste Frage ist eine relativ klare und trotzdem, glaube ich, ist sie schwer zu beantworten. Was zeichnet einen guten Anwalt aus?
Ich glaube, dass das gerade Besprochene ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist, weil der Jurist, der die exotischen Gefilde besonders gut beherrscht, ist nicht zwangsläufig der beste Rechtsanwalt. Aber gleichzeitig ist der Dampfplauderer, der eben jedem alles verkaufen kann, auch nicht der beste Anwalt. Ich glaube, dass beide Welten ein bisschen zu kennen und zu beherrschen, dass das Geheimnis oder ein ganz wesentlicher Teil eines Erfolges ist. Mhm.
Würden Sie sagen, auch ein Teil Ihres persönlichen Erfolges?
Das müssen andere beurteilen.
Mhm. Man könnte meinen, dass Sie es eigentlich gut erwischt haben, als Gastronom erfolgreich, als Anwalt erfolgreich. Nun haben Sie sich 2019 einer ganz schwierigen Aufgabe gestellt. Sie haben den damals leicht kriselnden Juristenverband als Präsident,
das kann man so sagen, ja,
übernommen, sind mit einer deutlichen Mehrheit von 89 zu 13 Stimmen zum Präsident gewählt worden. Seitdem ist es medial etwas ruhiger geworden um den Juristenverband. Was haben Sie geändert und was planen Sie mit dem Juristenverband in der Zukunft?
Also da möchte ich schon zuallererst einmal klarstellen, die Beruhigung innerhalb des Juristenverbandes, die in diesen 10 Monaten meiner Präsidentschaft eingetreten ist, das ist nicht ausschließlich mein Verdienst. Mhm. Also ich arbeite mit einem Präsidium aus 12 Personen zusammen, das hier wirklich sehr, sehr intensiv und ehrenamtlich ganz tolle Arbeit leistet. Und die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel wieder unsere Mitgliederzeitschrift jedes Vierteljahr erscheint, dass wir alle 2 Wochen eine Veranstaltung haben, dass die Mitgliederzahlen wieder steigen, dass der Juristenball in naher Zukunft wieder stattfindet und hoffentlich ein großer Erfolg werden wird, all das ist bitteschön nicht ausschließlich mein Verdienst, wäre auch gar nicht möglich. Da steckt ein wirklich großes Team dahinter, das eben nicht alltäglich in Erscheinung tritt, aber in Wahrheit, ohne dem es wirklich absolut unmöglich ist. Mhm. Das gilt selbstverständlich auch für meine Kanzlei. Mhm. Man baut keine Kanzlei, die börsennotierte internationale Konzerne betreut, alleine auf. Mhm. Sowas gibt es nicht. Mhm. Da steckt ein Team dahinter, da stecken brillante Juristen dahinter und Support-Staff. Das ist nie eine Einzelleistung. Mhm. Jeder, der das von sich behauptet, ist ein Lügner. Mhm.
Aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, dass jemand eine Richtung vorgibt und sich das Team auch dieser Richtung hingibt. Das heißt, die Richtung versteht, sie aufsaugt und den Weg mit einem mitgeht, denn sonst wird es ganz, ganz schwer.
Natürlich, da haben Sie völlig recht. Also wenn wir nicht alle dasselbe Ziel verfolgen würden, wenn wir nicht alle das Potenzial sehen würden, das in diesem Juristenverband steckt, ohne diese gemeinsame Vision, wenn Sie so möchten, wäre das, was wir bis jetzt erreicht haben, völlig unmöglich gewesen.
Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, ganz eng mit dem Juristenverband verbunden ist der Juristenball. Dieses Jahr steht der Juristenball unter dem Motto die goldenen 20er und ich glaube, man kann ganz ehrlich sagen, für viele Juristen ist es das Ball-Highlight des Jahres. Ja, da trifft man alle wieder, es ist ein großes Meet and Greet, man kann super networken, die Musik ist gut, man kann gut tanzen. Wir haben auch wieder dieses Jahr die Ehre, mit dem Linde Verlag und auch der Druckerei Jentsch als Sponsor mitzuwirken. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr? Was wird besonders sein?
Also Sie haben es eh schon angesprochen, ich glaube, dass für die Juristen der Juristenball das gesellschaftliche Highlight des Jahres ist. Da gibt es einfach nichts anderes, was an den Juristenball heranreicht. Es ist natürlich für den Juristenverband auch immer eine Gelegenheit, auch für Juristen außerhalb unserer Mitgliedschaft in Erscheinung zu treten. Und ja, was erwartet die Gäste heuer? Es gibt erstmals, wie gesagt, ein Motto, Sie haben schon angesprochen, die goldenen 20er, ist natürlich ein bisschen ein Bruch mit der Tradition des Juristenballes, mit der über 200-jährigen Tradition, aber ein Wagnis, das sich bis jetzt durchaus ausgezahlt hat. Also es war eine gewisse Herausforderung, auch hier wieder eine Balance zu finden. Einerseits einen der ältesten Bälle, die es noch gibt, aus der Zeit des Wiener Kongresses zu bewahren, aber gleichzeitig ein bisschen weiterzuentwickeln. Und dass wir uns heuer ein Motto gegeben haben, ist Teil dieser Strategie. Wir haben mit Bedacht ein Motto gewählt, das teilweise natürlich ein bisschen auf der Hand gelegen ist und haben um den Ball herum gewisse Fringe-Aspekte daran angepasst.
Nun, wenn man an den Ball denkt, dann denkt man in erster Linie auch ans Netzwerken. Es ist die einfachste Möglichkeit, viele Menschen zu treffen, über unterschiedliche Dinge zu diskutieren. Wir Juristen diskutieren dann auch ganz gerne über unseren Beruf, über juristische Dinge, über juristische Angelegenheiten. Was mich zur nächsten Frage bringt, wie wichtig ist es für einen Juristen, ein gutes Netzwerk zu haben, um sich beruflich weiterzuentwickeln?
Mhm. Nun, wie vorhin schon einmal angesprochen, der Rechtsanwaltsberuf ist ein Dienstleistungsberuf. Insofern kann man die Bedeutung von guten Netzwerken sicherlich gar nicht übertreiben. Mhm. Es ist allerdings ein Fehler zu glauben, dass es sich bei Netzwerken um etwas handelt, das man forcieren kann. Man kann natürlich nachhelfen, das ist gar kein Thema, aber es ist ein bisschen so wie bis vor 40 Jahren im Leadership. Ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht in diesem Bereich irgendwann einmal das eine oder andere Buch zu Gemüte geführt haben. Es gab eine Vielzahl von Theorien zu guten und richtigen Leadership, bis dann in den 80ern irgendjemand auf die Idee gekommen hat, es ist schön und gut, aber solange es nicht authentisch ist, kann es nicht zu einem Ziel führen. Und ich glaube, dass das mit Netzwerken ganz ähnlich ist. Es gibt ja beim Netzwerken inzwischen auch schon mehr als ein Dutzend Seminaranbieter, Bücher alleine in Österreich und die lernen alle gute und richtige Dinge. Ich glaube aber, dass in jenen Fällen, wo das einfach nicht mit der Person kompatibel ist, wenn die Person das nicht aus Überzeugung macht, dass das dann zum Scheitern verurteilt ist.
Da bin ich absolut bei Ihnen. Ja. Diese Authentizität mit dem Herz bei der Sache sein, Leidenschaft zu haben, das, was wir zu Beginn des Interviews ja besprochen, das auch einen guten Anwalt auszeichnet, ist auf jeden Fall absolut relevant, um seinen Weg zu gehen. Ja. Nur dann wird man in den Netzwerken akzeptiert, wenn man relativ schnell merkt, möchte da jetzt jemand ein Netzwerk suchen oder will er insgesamt Teil des Netzwerks sein, weil er reinpasst. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Nun, diese Authentizität, auch dieses etwas Demütige, dieses Understatement, wohnt Ihnen ja in gewisser Weise inne. Zum Abschluss eine sehr einfache, aber sehr persönliche Frage. Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Es ist natürlich schwer, auf diese Frage zu antworten, ohne einen ganz abgedroschenen alten Satz zu verwenden. Aber ich tue es jetzt trotzdem. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht einmal mehr, wo ich den Satz her habe, aber es gibt diesen sehr treffenden Spruch, if you stop improving, you're getting worse. Und ich glaube, das ist ein sehr sinnvolles Motto. Ja.
Das stimmt, ja. Stillstand ist Rückschritt.
Stillstand ist Rückschritt, genau.
Herr Dr. Schäumer, vielen Dank,
danke
dass
sehr.
Sie heute im Studio waren. Es war die erste Law Talk Show, die wir heute aufgezeichnet haben. Es werden noch viele weitere Shows folgen, wo wir auch mit berühmten Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, mit berühmten Machern der Branche reden werden. Und es freut mich, dass wir beide heute so kurz vor dem Juristenball den Auftakt gemacht haben.
Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
Vielen Dank für den Besuch im Studio und wir sehen uns am Juristenball.
Freut mich sehr.
Danke fürs Zuhören. Um keine Folge von Steuern, Wirtschaft, Recht zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal.